Jahrelang hatte die Frau als Pflegekraft Menschen mit Behinderung betreut. Dann geschah das Unfassbare. Im Potsdamer Oberlinhaus tötete sie 4 Personen, die ihr anvertraut waren, und verletzte eine weitere schwer. Passiert ist das heute vor genau einem Jahr. Die Täterin wurde inzwischen zu 15 Jahren Haft verurteilt, wobei das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Dass Gewalt gegen Menschen mit Behinderung, der Fachbegriff dafür ist übrigens Ableismus, viel häufiger vorkommt als in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, zeigt eine Recherche, die heute vorgestellt wird. Und bei mir am Telefon ist der Co-Projektleiter Konstantin Grosch vom Verein Sozialhelden e.V. Schönen guten Tag, Herr Grosch.
Guten Morgen, Herr.
Was genau haben Sie bei dieser Recherche untersucht?
Wir haben untersucht, inwiefern strukturell Menschen mit Behinderung eben Gewalt erfahren, und zwar in stationären Wohneinrichtungen. Wir haben dabei die letzten 10 Jahre betrachtet, um einfach zu sehen, wie sich die Gewalt auch verändert. Und wir mussten leider feststellen, wie auch die Vermutung vorher war, dass die Gewalt an Menschen mit Behinderung doch überall und häufig vorkommt. Wir haben bei unseren Recherchen 36 Fälle herausgefunden, die wirklich auch nachgewiesen sind, die teilweise ausgeurteilt sind. Unter diesen 36 Fällen sind 91 Betroffene, über 200 Täter und 33 Einrichtungen in ganz Deutschland. Und das sind nur die offensichtlichen Fälle, über die es in den letzten Jahren dann eben auch Medienberichte oder eben auch Urteile in Gerichten gibt.
Das ist ja, lassen Sie mich kurz mal dazwischen fragen, bevor wir nochmal auf die Details dann eingehen. Das sind ja sehr sensible Dinge. War man denn offen in diesen Pflegeeinrichtungen für Ihre Recherche?
Man muss leider sagen, dass die Einrichtungen gerade in der vollstationären Behindertenhilfe dort sehr reserviert sind. Wir wissen von ganz vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort, die sich gerne offenbaren würden, mehr erzählen würden vom Arbeitsalltag und auch eben von Defiziten in den Einrichtungen, die aber Angst davor haben, dies in der Öffentlichkeit zu tun. Natürlich hatten wir die Möglichkeit, auch im Hintergrund diese Gespräche zu führen. Aber es ist schon so, dass eine Offenheit in dem System auf keinen Fall vorhanden ist. Und das brauchen wir auch unbedingt. Das ist eine Forderung, ein Ergebnis dieser Recherche, dass wir mehr externe Begutachtungen in diesen Bereichen brauchen und eine bessere Dokumentation dann, wenn überhaupt Gewaltfälle mal in die Öffentlichkeit kommen.
Gut, dann lassen Sie uns jetzt noch ein bisschen mehr auf die Einzelheiten schauen. Sie haben schon gesagt, 36 konkrete Fälle haben Sie da gefunden. Was für eine Art von Gewalt ist das? Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist sehr divers. Wir haben natürlich von den extremen Fällen, also von Körperverletzungen bis hin zum Mord, Sie hatten es eben gerade schon angesprochen, haben wir natürlich solche Gewaltfälle, aber es gibt im Alltag viel subtilere Gewalt, wie zum Beispiel, dass Menschen sich nicht aussuchen können, von wem sie intim gepflegt und behandelt werden, und das auf eine Art dann erfolgt, wie sie psychische Belastung hervorruft, sexuelle Gewalt vorhanden ist, dass einfach eine Selbstbestimmung nicht da ist. Das heißt, wir haben eine große Bandbreite, und Sie können sich das ganz plastisch vorstellen, wenn Sie eben in Ihrem Zuhause, wo Sie sich eigentlich sicher fühlen sollen, keinen Rückzugsort haben, wenn Sie sich nicht aussuchen können, in welchen Zuständen wer Sie sehen und berühren kann, und Sie dann eben sich auch dort nicht zurückziehen können. Und das ist der Alltag von Menschen, die in solchen Einrichtungen wohnen.
Ist das jetzt strukturell bedingt? Also bei dem, was Sie schildern, muss ich mal sagen, das klingt fast so, als ließe sich das in solchen Pflegeeinrichtungen, wo das alles auch sehr unpersönlich ist, das Personal ja auch regelmäßig wechselt, als ließe sich das gar nicht verhindern.
Das ließe sich durchaus verhindern. Wir haben mittlerweile ja auch andere Systematiken. Wir haben viele ambulante Wohneinrichtungen. Wir haben auch moderne Wohneinrichtungen, die darauf Wert legen, dass es eigene Wohnbereiche abgetrennt gibt, dass es eine Möglichkeit gibt, die Pflege- und Unterstützungsperson auszusuchen, beziehungsweise individuell eine Einzelperson anzudocken. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die es beispielsweise in anderen Ländern im skandinavischen Raum schon vor Jahrzehnten gab. Und deswegen ist auch eine der Forderungen, die sich hieraus ergeben, dass ein individuelles Unterstützungssystem für die Menschen vorhanden sein muss. Und das kann in vielen verschiedenen Formen des Wohnens, des Settings dann auch erfolgen. Aber Sie haben recht, man muss ehrlicherweise auch sagen, in diesen stationären Volleinrichtungen der Hilfe für Menschen mit Behinderung ist das oftmals nicht möglich.
Wie haben Sie denn das Pflegepersonal erlebt? Waren die offen auch für kritische Bemerkungen ihrerseits? Oder waren die der Meinung, Sie haben das alles richtig gemacht? Also haben die überhaupt ein Verständnis dafür, dass Dinge, die Sie gerade geschildert haben, dass das als Gewalt wahrgenommen wird durch die Pflegebedürftigen?
Nein, also natürlich sind dort die allermeisten Menschen in solchen Einrichtungen mit Herz und Verstand dabei und möchten ja Menschen mit Behinderung ein gutes Leben ermöglichen. Aber auch sie selber sind Opfer dieser Strukturen. Auch sie möchten eine Verbesserung dieser Systeme haben. Und deswegen ist auch eine Forderung, dass die Lebensbedingungen ja für Menschen mit Behinderung verbessert werden müssen. Aber dazu gehört auch die Arbeitsbedingungen für Menschen in solchen Einrichtungen. Die Arbeitsbelastung ist eine viel zu hohe. Es gibt kaum Raum für Individualität. Und das ist genau das Gegenteil von dem, auf das Menschen mit Behinderung auch ein Recht haben, nämlich Selbstbestimmung und individuelle Teilhabe.
Nun ist das ja mitunter schwierig, mit diesen Menschen mit Behinderungen also so umzugehen, dass die sich auch richtig ausdrücken können. Manche haben Sprachschwierigkeiten. Also was raten Sie denn zum Beispiel Angehörigen zu tun, um überhaupt rauszufinden, ob ihre Angehörigen in solchen Einrichtungen vielleicht in problematischen Situationen sind?
Ja, wir haben dazu einen sehr ausführlichen Leitfaden erstellt, den es auf der Webseite auch zum Anschauen gibt. Man muss zum Beispiel auf das Verhalten schauen, ob sich dieses verändert. Es geht gar nicht darum, dass das explizit erwähnt wird. Viele der Betroffenen wissen beispielsweise gar nicht, dass das, was ihnen widerfahren ist, Gewalt ist, dass das eine sexuelle Gewalt zum Beispiel war. Es geht aber auch darum, dass wir nochmal die polizeilichen Systeme, unser Rechtssystem besser schulen, um zum Beispiel auf die Eindrücke von Menschen mit Behinderung einzugehen, dass das nicht abgetan wird als irgendein Mensch mit Behinderung, der da irgendwas von sich gibt und keine Ahnung von der Lebenssituation hat. Doch, das hat er sehr wohl und er kann das auch ausdrücken. Es ist vielleicht nicht so wohl formuliert, wie wir das sonst erwarten. Und deswegen müssen wir in dem Bereich unbedingt auch noch mehr schulen.
Danke herzlich für dieses Gespräch. Konstantin Grosch war das vom Verein Sozialhelden e.V., Co-Projektleiter einer neuen Recherche, die heute vorgestellt wird. Es geht um Gewalt an Menschen mit Behinderung. Und der Anlass für dieses Gespräch: vor einem Jahr tötete eine Pflegerin im Oberlinhaus in Potsdam 4 Menschen, die ihr anvertraut waren. Eine 5. Person wurde schwer verletzt. Ich bitte um Verständnis für die technische Qualität. Die Handyverbindung eben war leider nicht so toll.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.